Ganz herzlich grüße ich zunächst alle von dieser Stelle aus. Ich bin dankbar, dass ich auch diesen Dienst nach über einem halben Jahr wieder hier tun darf. Es ist ja nicht so selbstverständlich, wenn man bereits doch die 80 überschritten hat. Aber wenn der Herr Gnade schenkt, darf ich diesen Dienst weiterhin tun. Es geht immer wieder bei der Frage der Wortverkündigung um Ziele und Inhalte gemäß den Aussagen der Heiligen Schrift. Und Sie haben dieses Thema ja vernommen. Hier geht es um Alternativen. Einerseits um den seelischen, ich könnte auch sagen fleischlichen oder nur natürlichen Menschen. Und dann den geistlichen Menschen. Hier müssen wir ganz klar differenzieren. Dennoch gibt es, darauf werde ich auch eingehen, bei uns ganz persönlich ja, darum, dass wir, weil wir noch zwei Naturen haben, erkennen, ob wir vom Geist oder von unserer Seele, das heißt von dem adamitischen Wesen her bestimmt werden. Ich habe so daran denken müssen, als unser Bruder Martin aus dem Lobgesang der Maria zitierte und sie sagte, meine Seele erhebe den Herrn. War die Magd des Herrn seelisch, als sie das tat? Nein. Und da wird deutlich, wir müssen also hier differenzieren. Es ist für mich also die Frage, wer hat die Herrschaft? Die Seele? Mit Wollen, Fühlen und Denken aus dem alten Wesen heraus noch. Und das nennt die Bibel auch aus dem Fleisch heraus. Oder wird unsere Seele vom Geist bestimmt? Die Reihenfolge muss sein Geist, Seele und Leib. Wir sind nun mal Menschen mit dieser Dreiheit. So kann man im Allgemeinen die Persönlichkeit eines Menschen differenzieren. Es kann auch differenzierter sein, aber die Bibel tut das auch in diesem Sinne. Ich habe in der letzten Zeit zwei Schriften in die Hand bekommen. Eins von Karl Geyer, das ist also schon gut 50 oder 60 Jahre alt. Da befasst er sich auch mit dieser Frage, geistlich oder seelisch, menschlich, fleischlich in unserem Leben. Und noch von einem anderen Bruder, der wohl nicht so bekannt ist, deswegen nenne ich den Namen auch nicht unbedingt, aber ich bin dieser Frage dann nachgegangen und habe vor allen Dingen, weil die Brüder etwas andere Akzente setzen, von der Schrift her versucht, eine Antwort zu bekommen. Ich will am Anfang nochmal auch auf diese verlesene Textstelle eingehen, die eindeutig beim Apostel Paulus diese Differenzierung vornimmt. Der Psychikos, so heißt es im Grundtext, also der seelische Mensch, Luther hat übersetzt, der natürliche Mensch, ja, der vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Das muss uns klar sein, auch wenn wir in unsere heutige Zeit einen Blick werfen und diese Zeit zu analysieren versuchen. Gerade wenn wir so das, was sie alles christlich nennt, nun mal ins Auge fassen, nicht seit dem ich das letzte Mal hier war, gab es zwei gewaltig große Treffen. Das eine war der Weltjugendtag der katholischen Kirche in Köln und das andere war die Wiedereinweihung der Dresdner Frauenkirche. Und da habe ich, was ich sonst kaum mal tue, diese beiden gottesdienstlichen Predigten mir angehört. Der Papst, ein Deutscher ja, Benedikt XVI., hat also eine Predigt gehalten und die Jugend fasziniert. Aber weniger durch das, was biblisch inhaltlich kam, sondern das hängt mit seiner Person zusammen, mit dem Amt des Papstes. Und letztlich ja, wurde die Botschaft reduziert, sicher sprach er von dem gekreuzigten, auferstandenen Christus, auf das, was in der Eucharistiefeier, in der Messefeier geschieht. Nämlich, wo dann in Brot und Wein dieser Christus leibhaftig gegenwärtig ist. Das war das Fazit. Und dann noch, wissen Sie, was im Zusammenhang damit die größte Irrlehre ist? Er hat ja allen, die zu diesem Weltjugendtag kamen, daran teilnahmen, ja, einen totalen Ablass verschworen. Das heißt also einen Nachlass der Sünden. Müssen wir da extra nach Köln reisen oder uns vom Papst Absolution erteilen zu lassen? Gott sei Dank nicht. Ich will nur mal aufzeigen, wie so heute gerade, und das ist für das Ende dieses Äons entscheidend, ja, vieles vom Worte Gottes her genommen wird, aber menschlich, fleischlich und sündhaft verwaltet wird. Nun, und bei der Wiedereinweihungsfeier dort in Dresden hat der Vorsitzende der EKD, Bischof Huber, auch nichts Weltbewegendes gesagt, und vor allen Dingen der dann auch dort die Predigt hielt, der Landesbischof. Es ging vielmehr um die Frage eines äußeren Friedens. Sicher anzuerkennen, nicht, dass wir also mit den Engländern nun im Augenblick nicht im Kriegszustand leben. Ich bin übrigens in Coventry in dieser Kirche gewesen, ja, von wo aus man dann nach Dresden dieses Kreuz geschickt hat. Das ist ja alles insgesamt positiv auf der Ebene der Völkerverständigung zu werden, hat aber mit dem eigentlichen Worte Gottes, wo Friede entsteht, nichts zu tun. Und das alles müssen wir eben geistlich beurteilen. Liebe Geschwister, das ist für mich eine ganz wichtige Frage, ob wir da einen geistlichen Blick haben. Wir können es aber nur, wenn der Geist Gottes in unserem Geist neu angefangen hat, wenn wir neu gezeugt, neu geboren sind, ja, wenn wir in Christus sind, eine neue Kreatur. Wenn das nicht der Fall ist, können wir die Worte hören, können wir irgendwie fromm, religiös, christlich sein, aber wir sind dennoch dann fleischlich, wir sind ein seelischer Mensch, ein Psychikos und vernehmen gar nicht, was eigentlich das Wort Gottes will. In 1. Korinther 3, Vers 3 muss auch Paulus den Korinthern sagen, ihr seid noch fleischlich, obwohl viele da waren, die neues Leben aus Gott haben. Sie wurden bestimmt von ihren natürlichen Neigungen und Prägungen. Und nochmal, 1. Korinther 2, Vers 14, der Psychikos, also der natürliche, der seelische Mensch, vernimmt nicht das, was des Geistes Gottes ist, ist ihm sogar eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Seele und Geist können gegensätzlich sein im Bereich des Glaubens, je nachdem, was dominiert. Seele und Geist sollen aber auch zusammenwirken. Zum Beispiel in Psalm 103 heißt es ja, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen herrlichen Namen. Und was in mir ist, kann nur durch den Geist Gottes gewirkt werden. Ist das der Fall, dann haben wir klar die Prioritäten. Ich nenne jetzt doch mal einige dieser Stellen, die uns klar diese Differenzierung aufzeigen. In Johannes 6, Vers 63 sagte Herr Jesus den damaligen Zuhörern, der Geist ist es, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nutze. Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und Leben. Jesus hatte nämlich zuvor den Massen dort gesagt, denen, die ihm nachfolgten, die wahrscheinlich auch Wunder erleben wollten, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat keinen Teil an mir. Und das hat bei den Zuhörern so ein Entsetzen hervorgerufen, dass der größte Teil sich von Jesus abwandte. Und der Jesus muss die Jünger fragen, wollt ihr denn auch noch gehen? Nicht, das ist eine ganz harte Konfrontation. Merken wir übrigens, dass das Wort Gottes, das der Herr Jesus verkündigt hat, das die Apostel verkündigt haben, nicht menschliche Methoden benutzt, um die Zuhörer zu gewinnen. Wenn ich mich unterhalte oft über die heutigen Methoden der Evangelisation mit verschiedenen Christen, ja, dann kriege ich da ganz eigenartige Antworten. Ja, man muss den Menschen entgegenkommen. Einerseits ja, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, das hat Paulus praktiziert. Aber er ist nicht mit Methoden an diese Menschengruppen herangetreten, um sie auf diese Art und Weise zu gewinnen. Geistliches kann nur mit geistlichen Methoden erreicht werden, ihr lieben Geschwister. Nicht durch Pantomime, nicht durch Anspiele, nicht durch Rockmusik und was alles heute ja benutzt wird. Also lassen wir uns das nochmal sagen. Nur der Geist ist es, der ja auch lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nutz. Und darum müssen wir mit dem Wort Gottes rechnen. Dieses Wort Gottes aber auch weitergeben. Und dann wird derjenige, der aufgeschlossen ist, der vom Geiste Gottes selber bewegt wird, auch kommen und wird diese Botschaft entsprechend aufgreifen. Wir haben übrigens heute eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die dahin tendiert, dass viele Menschen religiös sind nach dem übersinnlichen Fragen. Aber es ist nicht die Frage nach dem lebendigen Gott und es ist nicht die Frage nach dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Wo fällt die Entscheidung? Sie fällt am Kreuz. Das Wort des Kreuzes ist eine Torheit für die, die verloren werden. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Ich bringe Ihnen nochmal ein Beispiel. Die evangelische Kirche gibt in einigen Landeskirchen und sogar auch auf der Ebene der Bundesrepublik in Verbindung mit einer weltlichen Zeitschrift, die Zeit, einer Wochenschrift, ein Heftchen heraus, jeden Monat erscheinend, Chrismon heißt es. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das schon in der Hand gehabt hat. Die letzte Nummer ist gerade vorgestern erschienen und da ist das Thema Gebet. Ich habe es dabei, will das aber weiter im Einzelnen nicht ausführen, nur auf eins hinweisen. Dann werden also einige Menschen zitiert, wie sie beten, unter anderem ein Mädchen, das nach dem Sanskrit, ist also eine heilige Schrift, ja, aus Indien kommend, die Hindus benutzen das, mit Mantren, Mantra ist also so fast ein Zauberwort, ja, und das spricht dieses Mädel aus und betet dann vielleicht auch irgendwie zu Gott. Und das bleibt einfach so stehen, ohne Kommentar. Und der nächste Beitrag, ja, eines jungen Mannes ist nicht viel besser. Ohne, dass man hier wirklich kritisch eingreift. Also die Tendenz, ihr könnt alle zu eurem Gott glauben. Überall ist die Wahrheit der ausschließliche Weg über das Kreuz. Über den Herrn, der auferweckt ist, der ist für viele heute schon suspekt, also verdächtig. Es ist also wirklich erschreckend, wie weit wir da schon vorangeschritten sind. Darum müssen wir uns noch mal einige Worte nennen lassen, ja. In Römer 8, Vers 13 heißt es ja, wenn ihr nach dem Fleisch, also aus der Seele heraus lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Und 1. Korinther 2, Vers 12 noch. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Das ist doch etwas ganz Entscheidendes, dass wir das immer wieder erkennen. Wie oft wird die Meditation benutzt, um Menschen mit Jesus Christus auf diese Art und Weise in Verbindung zu bringen, über Ruhe und Stille. Und dann heißt es, den Geist musst du ganz leeren, den Verstand beiseite setzen. Ja, das ist eine falsche Methode. Hinwendung zur Innenwelt. Viele sagen ja, wir sind bereits göttlich. Gott wohnt in uns, wie in der ganzen Natur. Und da haben wir wirklich zu prüfen, leider dringen diese Inhalte und Methoden immer mehr auch in die Christenheit ein. Paulus muss in Römer 8, Vers 9 sagen, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Das ist nämlich eine ganz entscheidende, wichtige, für uns lebensnotwendige Erfahrung, dass in unserem Geist, ich sage nochmal, nicht in unserer Seele begonnen wird. Und bereits schon Hesekiel muss ja, steht im 36. Kapitel, dem Volk Israel verkündigen, vom erhöhten Herrn her, ich aber werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Sonst ist das nicht möglich. Das Gesetz ist nicht in der Lage, neue Menschen zu schaffen. Ich habe das schon hier öfter erwähnt. Es hat lediglich eine Diagnosefunktion, aber keine Therapieaufgabe. Den Geist der Wahrheit, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 17, kann die Welt nicht empfangen, weil sie weder den Vater noch eben Jesus Christus kennt. Und dann kann er den Jüngern sagen, ihr aber, ja, ihr kennt ihn und der Geist Gottes bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dieser Geist will uns nach Johannes 16, Vers 30 in die ganze Wahrheit leiten. Ihr Lieben, wir müssen das in aller Freudigkeit, aber auch in aller Demut sagen. Ohne die Erleuchtung des Heiligen Geistes, dass der Geist Gottes in uns Wohnung gemacht hat, könnten wir die Dinge auch nicht so klar sehen, hätten wir keine Kriterien der Unterscheidung. Wir würden genauso in all dem frommen Werk mitmachen, wie es heute leider passiert. Aber es ist uns ja vorausgesagt, und das Thema, das ich angegeben habe, bezieht sich auch auf die Ausgestaltung in der Endzeit, dass gerade in der Zeit der Ausreife, und ich denke, wir verspüren das, wir wissen nicht genau, wann unser Herr kommt und diesen bösen Äon abschließt, aber in dieser Zeit entfaltet sich immer mehr das menschlich-fleischlich-seelische, das nur natürliche Wesen. Was muss denn dazukommen? Nach Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also dieses Wort Gottes ist nicht primär zu unserer Befriedigung da. Ich habe schon mal hier Spurgeon wohl zitiert, der hat gesagt, wir haben heute nicht die Aufgabe, die Böcke zu belustigen, sondern die Schafe zu weiden. Das muss uns also immer wieder vom Geiste Gottes her innerlich geschenkt werden. Also es muss eine Scheidung geben zwischen Geist und Seele und dass dann über den Geist auch die Seele unter Kontrolle kommt. In 1. Petrus 2, Vers 12 heißt es, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdling und als die, die ihr ohne Bürgertum seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, die wieder die Seele streiten. Und woher kommt das? Jetzt wollen wir an dieser Stelle mal einen Blick zurückwerfen in die Anfänge der Menschheitsgeschichte. Als Adam und Eva im Paradies waren, hatten sie Gemeinschaft mit Gott. Von Adam wird aber gesagt, nachdem er aus der Materie geschaffen war und Gott seinen Odem in ihn blies, er ward eine lebendige Seele. Jesus Christus aber, ja, ein lebendig machender Geist. Eine lebendige Seele als Geschöpf. Ich denke sogar, dass wir, wenn wir neu gezeugt sind, neu geboren sind, eine neue Kreatur, noch ein herzlicheres Verhältnis zu Gott, unserem Vater, haben, weil ja auch Erlösung in Christus geschehen ist, als Adam und Eva im Paradies. Das mag vielleicht manchen etwas befremdlich erscheinen, aber ich bin der Gewissheit. Und die Gläubigen im Alten Testament, ja, sagt er sich selber, reichen nicht an den Kleinsten heran, der jetzt im neuen Bunde lebt. Der Größte im Alten war Johannes der Täufer. Aber er konnte noch nicht sagen, Christus in mir. Er hat sich sogar im Gefängnis ja geärgert noch. Geärgert an der Führung, die er aufgrund seines klaren Zeugnisses ja erleben musste. Und nach dem Sündenfall ist das, was ich vorhin schon als diese Dreiheit nannte, Geist, Seele und Leib, direkt umgekehrt worden. Haben wir nicht den Eindruck, dass heute immer mehr der Körper die entscheidende Rolle spielt? Im Körper haben wir die Sinnesorgane, da liegen die Triebe, die in die Seele hineinwirken. Das ist ja sehr eng miteinander verbunden. Man kann das nicht so schubladenmäßig voneinander trennen. Aber wie deutlich wird das durch die Massenmedien? Denken wir nur an die Pornografie, was da alles vermittelt wird. Es sind schlimme Dinge, die da heute geschehen. Und unsere Jugendlichen sind wahrlich nicht zu beneiden, wie sie beeinflusst werden von dem Geist dieser Welt. Und wer steckt letztlich dahinter? Der Fürst und Gott dieser Welt. Satan, der ein Lügner und ein Mörder von Anfang ist, ja, der sich als Lichtsengel verstellt und bei den Frommen versucht, auch hier wieder die göttliche Ordnung zu verkehren. Wir müssen da schon Acht haben. Und ich denke, wenn wir immer wieder wachen Sinnes durch diese Zeit gehen, dann verspüren wir, wie immer mehr die göttlichen Dimensionen vertauscht werden. Sollte also der Geist die Herrschaft haben über die Seele, so ist das bei den meisten Menschen so, dass die Körperlichkeit das Dominierende ist, das Entscheidende. Nicht alles, was durch unsere fünf Sinne eingeht, das prägt uns, und die Medien haben ja eine solche Überzeugungskraft, dass da immer wieder regelrecht dämonische Einflüsse die Menschen erfassen. Als ich heute mit dem Zug hierher fuhr, saßen so drei junge Männer vor mir. Der eine nahm seinen Laptop heraus, schaltete ihn ein, und dann gab es also Computerspiele. Ich konnte also nur mal ein bisschen darüber gucken. Also das war grausam, was da sich vollzog. Und wie fangen da schon kleine Kinder im Vorschulalter an, ja, mit diesen Medien umzugehen? Ich habe das selber mal bei meinem Enkel erlebt, wie der da so ein Computerspiel hatte. Es war noch einigermaßen harmlos und die Eltern kontrollieren das, Gott sei Dank. Aber was sind das für Kräfte und Mächte, die da in die Seele des Kindes hineinwirken? Und dann wundern wir uns heute, ja, die Pädagogen, dass die Schüler, wenn es mal um Abstraktionsprozesse geht, wo man also nur denken muss, wenn die da abschalten. Meine Tochter, die auch noch im Schuldienst ist, die ruft oft an, obwohl sie sogar an einer evangelikalen Bekenntnisschule ist. Fadi, was ist da heute bloß wieder los? Das geht da bis hin zu Drogeneinnahme, nicht? Kindern sogar aus gläubigen Häusern. Als meine Tochter unterwegs war mal mit einer Gruppe, ja, zu einer Exkursion, ist das geschehen. Es sind schon eigenartige Entwicklungen da im Gange. Und ich denke, ihr Lieben, ohne dass ich schwarz male, aber es ist biblisch realistisch, das wird noch schlimmer werden. Und darum wollen wir uns nicht von dem Körperlichen, von dem, was uns ständig durch die Sinne beeindrucken will, beherrschen lassen. Gewiss, wir müssen sagen, wir leben in der Welt, und darum, wie gesagt, ist auch diese Spannung immer wieder noch da. Es gibt in Lukas 12, Vers 19 ja so ein Beispiel, wie ein Mensch sich vom rein Äußeren vom körperlich-seelischen hat bestimmen lassen, und das ist der reiche Kornbauer. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter, und die liegen da auch viele Jahre, ruhe aus, iss und trink und sei fröhlich. Hier wendet sich also auch jemand an die Seele. Die Maria hat es getan, aber um Gott zu loben. Und damit wird wieder deutlich, wo die Prioritäten liegen. Die Maria hat gesagt, meine Seele erhebe den Herrn. Und hier, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter. Er blickte das an, was er besaß, seinen Reichtum. Es ist die Frage, worauf setzen wir in diesem Leben eigentlich das entscheidende Heil? In den Erlebnissen dieser Welt? Gewiss dürfen wir uns freuen, ich bin ja nicht weltfremd, ja, an den Dingen dieser Welt. Wenn es heißt, hat nicht lieb diese Welt noch, was in der Welt ist, heißt das ja nicht, dass wir uns nicht freuen dürfen an der Schöpfung Gottes. Aber die vergeht auch. Aber wer nur im Irdischen lebt, wird erkennen, dass er nicht mehr vom Geist bestimmt wird. Und leider ist das eben bei dem größten Teil der Menschheit der Fall. In Römer 2, Vers 9 sagt Paulus, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Hier haben wir übrigens den Begriff Seele auch nochmal anders angewandt, im Sinne von Individuen oder Personen. Im Alten Testament, um das nur mal einzuschalten, heißt es oft, so viel Seelen. Also, da ist die Anzahl der Menschen, der Personen gemeint. Das ist eine etwas andere Bedeutung der Seele und hat also damit seelisch weniger zu tun. Darum ist es auch immer wieder wichtig, dass wir diese Funktion des Geistes, der Seele und des Körpers erkennen. Auch der Körper darf sein gewisses Recht haben, bei Essen und Trinken, bei Ruhen, das alles muss sein. Aber wehe, wenn das die Priorität hat. Ich will Ihnen mal etwas aus meiner Familie sagen, nicht? Wir haben also noch unsere alte Mutter über 90 Jahre schon, die oft in die Stunden gegangen ist, das Wort gehört hat. Und wenn ich mal irgendwo auswärts war, könnte sein, dass jetzt wieder passiert, wenn ich morgen zurückkam, dann war die erste Frage, was hat es denn am Mittag bei denen zu essen gegeben? Ich habe sie mal provoziert und habe gesagt, oh, wir hatten eine gute geistliche Kost. Es ist eigentlich traurig, das zu sagen, verstehen Sie? Ich will die sonst liebe Frau nicht diffamieren, aber das geht dann oft um die äußeren Dinge, nicht? Also wenn es ans Essen kommt, dann ist sie noch munter dabei mit ihren 90, obwohl sie kaum noch was sieht oder hört. Sicher, man kann das wiederum verstehen. Aber ich hatte mal einer, auch schon über 90 Jahre, die sie besuchte, gesagt, die auch unter das Wort gegangen ist. Ja, worüber habt ihr euch denn nun dauernd unterhalten? Über diesen und jenen wollt ihr nicht mal den Blick nach droben richten? Ne? Da hat die mich fast, ja, zornig ist ein bisschen viel gesagt, aber abweisend angeschaut. Ja, wenn nicht der Geist die Herrschaft bekommt, und liebe Geschwister, das müssen wir nun, das werden wir nachher auch noch sehen, in unserem entsprechenden Glaubensleben beachten. Und wenn ihr, lieben Geschwister, in unseren heutigen Tagen, in vielen Kreisen, die einmal klar biblisch ausgerichtet sind, solche Methoden eingesetzt werden, um die Menschen zu unterhalten während des Gottesdienstes, dann ist das nicht mehr geistlich. Verkündigung ist nicht nach dem Unterhaltungswert, sondern nach ihrem Wahrheitsgehalt zu beurteilen. Und die Wahrheit ist nicht immer unterhaltsam. Ist das so? Ja. Wahrheit tut manchmal weh. Und das Wort des Kreuzes, das scheidet zwischen Geist und Seele, ja, ist oft schmerzhaft. Aber ich darf auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn diese Scheidung vollzogen ist und der Geist die Herrschaft hat, wird man nicht mehr von so vielen Dingen bestimmt, wie das im Leben anderer der Fall ist. Heute ist doch so vieles unsicher in der Politik, in der Wirtschaft, wo wir hinschauen. Nicht die Ratlosigkeit nimmt überhand, steht auch in der Bibel, ne? und die Ungerechtigkeit. Und wenn wir nun fasziniert sind von den Dingen dieser Welt nur, ja, dann haben wir kein Fundament mehr. Denken Sie doch nur an das, was da in Frankreich passiert bei diesen jungen Menschen, die keine Perspektive haben. Ne? Dann schlägt es auf einmal, wenn einige junge Leute da randalieren, ja, das Geschehen so um, nicht wahr, dass Terror daraus wird. Möchte Gott uns Gnade schenken, dass wir immer wieder den rechten Blick haben. Und wir müssen auch erkennen wiederum, dass der Geist bei vielen willig ist, das Fleisch aber, sagt der Geist, ist schwach. Und wir wollen dann wiederum auch Mitleid haben und wir müssen uns selber immer wieder in das Licht Gottes stellen. Also der Psychikos, der natürliche Mensch, vernimmt nichts von dem, was des Geistes Gottes ist. Er lässt sich nach dem Sündenfall, ist das deutlich geworden, immer wieder primär von seinen Lüsten und Begierden treiben. Es gibt eine natürliche Lust, dass man beim Essen Dank sagen darf, wenn es gut schmeckt. Darum geht es nicht. Dass man manche Annehmlichkeit noch haben darf, dass wir uns freuen dürfen an der schönen Natur, nein, sondern wo unsere eigentliche Basis ist, wo unser Herz ist. Paulus kann sagen, wir aber reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, 1. Korinther 2, Vers 7, ist verborgen. Und darum muss eben das geoffenbart werden, nämlich, dass nur der Geist Gottes in unserem Geist neues Leben schenken kann. Das ist also eine ganz wichtige Sache, dass wir das immer wieder erkennen. Ich habe hier noch ein Heftlein vorliegen, das sich auch mit der Entwicklung in unseren heutigen evangelikalen Kreisen befasst, unter dem Aspekt Musik, Theater und Tanz im Dienste des Evangeliums. Wenn ein Mensch in der Welt lebt und primär von seinem Körper her bestimmt wird, dann sind die Fronten noch klar. Das kann man eindeutig erkennen. Aber das Schlimme ist ja eben, wenn in unsere christlichen Kreise hinein diese Methoden benutzt werden und damit eine Vermengung von Geist und Seele passiert. Da schreibt dieser Autor Hoffmann, mit zunehmender Häufigkeit nehmen Kirchen, Freikirchen und auch evangelikale Werke, Pantomimen, Marionettentheater, Sketche, Tanz, Rockmusik zur Hilfe, um damit bei den Evangelisationsversammlungen die Leute zu gewinnen. Schauspieler, sogar maskiert, treten auf und sogar der sogenannte Lobpreis wird vielfach durch Musikgruppen geleitet, die alles andere als geistliche Methoden und Inhalte benutzen. Ich wurde aufmerksam gemacht, dass jetzt, das ist in Topic erschienen, eine neue Bibel herausgegeben werden soll, Volksbibel, aber mit X geschrieben. Und zwar, der Initiator ist ein Pastor aus Hamburg, der dort die Jesus Freaks betreut hat. was in dieser Bibel an sprachlichen Ausdrücken vorkommt, ich will Ihnen das gar nicht zumuten, nicht? Das ist wie eine Fäkaliensprache oft. Ja? Ein Beispiel, dass da was vom Verarschen drin steht in der Bibel. Ne? Solche Ausdrücke, das ist wirklich alarmerregend und solide. Jetzt muss man das schon in Anführungszeichen setzen, ja. Evangelikale Verlage unterstützen die Herausgabe dieser sogenannten Volksbibel, wie gesagt mit X. Ne? Er spricht schon gar nicht mehr der Wahrheit. Aber das sind Zeichen dieser Zeit. Und wie kommt das, dass eben viele das gar nicht mehr unterscheiden können? Ja. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 2, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Ihr vermochtet das nicht. Und in Hebräer 5, Vers 12 heißt es, ja, dass diejenigen, die diese Milchspeise nötig haben, die sie bedürfen und nicht die feste Speise aufnehmen können, unmündige sind und nicht fähig zum Unterscheiden zwischen Gut und Böse. Darum ist es sehr wichtig, dass wir das erkennen. Und nur dadurch, dass Gott in uns ein neues Leben schafft, durch den Geist beginnt es, ich darf nochmal sagen, nicht in der Seele, und dass nun die Seele unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommt. Und was gehört eigentlich alles zur Seele? Ist ja so, dass manchmal die Männer sagen, im Blick auf die Frauen, ach, was sind die seelisch, wenn sie nur so emotional, also gefühlsmäßig reagieren. Ne? Aber dass die Männer, wenn sie nur ihre Ratio, den Verstand gebrauchen, ja, im Grunde auch so seelisch sind, es wird oft vergessen. Wir kennen ja auch hier wieder diese drei Dimensionen, Verstand, Wille und Gefühl. Das hat uns Gott geschenkt, ist in die Natur hineingelegt. Wenn aber nun auch im geistlichen Bereich jetzt wieder das Seelische dominiert, kann es also bei dem Verstand des Menschen so sein, dass er viel Theorie bringt, ohne Geist und Leben und Kraft. Oder der sehr stark willensorientiert ist, das ist dann der aktive Mensch. Und ein anderer, der emotionsgeladen ist, der braucht eben immer etwas für die Seele und das Gefühl. Darum wollen wir uns vom Worte Gottes recht leiten lassen. Wer bringt die Spannungen und Spaltungen denn in die Gemeinden hinein? Oft wird gesagt, diejenigen, die nach der Ansicht vieler anderen so intolerant sind. Nein, die seelischen Menschen bringen die Spaltungen. Judas 1, Vers 19. Diese sind es, die sich absondern, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Und es gibt keine reine geistliche Gemeinde. Keine Versammlung, wo nicht doch Menschen sind, die auch von der Seele, von der eigenen Natur her bestimmt werden. Und wir müssen uns auch, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, immer wieder fragen, ist es noch eigenes oder hat der Herr wirklich die Herrschaft? In den Sendschreiben heißt es immer wieder, wer ein Ohr hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt, also was der Geist Gottes sagt. Sind wir geistlich, stehen wir unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Sind wir seelisch, fleischlich, stehen wir unter der Herrschaft unseres eigenen Ichs und damit unter der Regie des Fürsten und Gottes dieser Welt. Und der hat noch seine Herrschaft in den Kindern des Unglaubens und verblendet die Menschen. Deswegen sollen wir uns und brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir in unsere Gesellschaft hineingucken und erleben, wie es da aussieht. Darum haben wir eine wunderbare Botschaft. Und die wird nachher am Schluss dieses ersten Abendvortrags auch nochmal zielorientiert gesagt werden müssen. Ich will aber jetzt nochmal auch gegenüberstellen die geistlich Orientierten und die fleischlich Orientierten auch im Bereich von Gemeinden oder Gläubigen. Es gibt also keine nur total geistlich orientierte Gemeinde. Das war weder bei den Römern, noch den Korinthern, noch den Galatern, noch den anderen Gemeinden der Fall. Nicht immer gab es da Probleme. Das war ja der Grund, weshalb Paulus die Briefe schreiben musste. Auch bei Petrus finden wir das. Und im Johannesbrief im ersten wie auch im zweiten gibt es ähnliche Hinweise darauf, dass immer wieder in den einzelnen Gemeinden fleischlich gesinnte Menschen waren, seelisch gesinnte Menschen. Ich gebrauche das mal hier synonym, das heißt also etwa inhaltlich das Gleiche meinend. Jetzt eine Differenzierung, die doch noch etwas diffiziler ist, also noch feiner ist, ja. Da ist zwar Erkenntnis vorhanden, aber wie es die Bibel an manchen Stellen sagt, es ist mangelnde Erkenntnis. Und da ist nicht der Geist dominierend, sondern nur da, wo wahre Gotteserkenntnis ist, nach Epheser 1, Vers 17. Bei dem Fleischlichen sind es die eigenen Werke, die sogar nach Galater 5, darauf komme ich morgen nochmal zu sprechen, ja, Werke des Fleisches sind. Und auf der anderen Seite gibt es die Frucht des Geistes. Das wächst organisch. Wir brauchen Gott sei Dank die Frucht nicht selber zu erzeugen. Das können wir auch gar nicht. Sondern der Geist Gottes will in uns das ausgestalten. Und was wir heute sehr oft feststellen, ja, die Fleischlichen, die natürlich Gesinnten, wollen diese Welt verbessern. Gott sei Dank hat der Herr uns heilsgeschichtliche, klare Sichtweisen geschenkt. Es geht jetzt nicht um die Verbesserung der Welt, sodass ganze Völker irgendwie christlich werden. Nicht? Das ist ja eindeutig Programm der Ökumene. Sondern es geht darum, dass wir aus dieser Welt herausgenommen werden, geistliche Menschen werden, die dann in dem Fülle Christus vereinigt mit dem Haupt das herrliche Ziel erfahren dürfen, was jetzt schon geistlich uns gegeben ist, versetzt in die himmlischen Örter, dass wir dann diese Entrückung erfahren. Wir sind vielmehr dazu gesetzt, Einzelne aus diesem bösen Ehren herauszuholen. Bei dem fleischlichen, seelischen herrscht die eigene Gesinnung vor. Und das ist ja oft das Problem auch in Gemeinden oder Gemeinschaften, erleben wir selbst sogar bei uns im Hauskreis, dass manchmal so kontroverse Diskussionen stattfinden. Völlig unterschiedlich, das ist nicht zusammenzukriegen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen aus manchen Gesprächen, auch in einem in einer Bibelarbeit. Es geht nicht um die eigene Meinung, die eigene Gesinnung, sondern um die Gesinnung Jesu Christi, wie es in Philipper 2 heißt. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Nicht? Und er hat die hohe Stellung beim Vater sogar verlassen, war gehorsam, dass der letzte Schritt bis zum Tode am Kreuz. Also nicht mehr die Ich-Herrschaft, sondern die Herrschaft des Geistes Gottes. Nochmal, die anderen sind in dieser Welt zu Hause, fühlen sich doch irgendwie in dieser Welt so wohl, dass sie die eigentliche himmlische Zielorientierung vernachlässigen. Wir sollten den Blick immer wieder nach droben gerichtet haben, sinnet und trachtet nach dem, was droben ist. Und der fleischliche Wandel ist anders als ein würdiger Wandel nach Epheser 4, Vers 1. Das können wir nicht machen, diesen würdigen Wandel, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Glieder am Leibe des Christus sind. Und damit gibt es nochmal eine ganz andere Sichtweise, völlig differenziert. Die meisten sind Organisationen, Konfessionen, Denominationen verhaftet. Wir aber dürfen Glieder am Leibe Christi sein. Ich habe bei uns in unserer Nachbarschaft eine ganz liebe Frau. Wir haben oft ein Gespräch. Sie ist sozial sehr engagiert, ein treuer, lieber Mensch. Wenn es aber um entscheidende Fragen geht und ich habe oft sie auf das Wesentliche hingewiesen, dann sage ich, aber ich bleibe bei meiner Mutterkirche. Ich will sie ja nicht unbedingt da rausholen. Das muss ja jeder selber wissen, ob er noch drin sein kann. Ob er, das war gerade am letzten Sonntag der Fall, habe ich mir sagen lassen, einen sogenannten Gottesdienst erlebt, am Ende einer ökumenischen Kinderbibelwoche. Und wo die Kinder dann mit allerlei interessanten Spielchen den ganzen Gottesdienst gestaltet haben. Ich habe dann mal gefragt, hat denn auch jemand eine Predigt gehalten? Nein. Die Kirche war gerammelt voll. Das war ein Erlebnis. Ne? Ihr Lieben, es geht nicht um die Zugehörigkeit zu einer Konfession, Denomination, sondern dass wir Glieder am Leibe des Christus sind. Und es sind nicht die eigenen Werke, sondern nach Epheser 2, Vers 10 sollen wir in den Werken oder dürfen wir in den Werken wandeln, die Gott selber zuvor bereitet hat. Das sind so einige dieser Unterschiede und ich denke, dass wir das sicher auch beherzigen und bejahen können. Nun zum Abschluss meines heutigen Abendvortrags möchte ich nun noch die Zielorientierung von 1. Thessalonicher 5 her aufweisen, Vers 23 und 24. Da heißt es, er aber selbst, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist samt Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Und hiermit wird eins ganz klar zum Ausdruck gebracht. Nur Gott selber kann wieder diese ursprüngliche Ordnung herstellen. Geist, Seele, Leib. Wenn der Gott des Friedens nicht der Jahwe des Alten Testamentes, der hat auch seine Funktion, uns ganz und gar durchheiligt. Und nochmal, es fängt im Geiste an, nicht im Gefühl. Der Verstand ist dabei, ja. Dass dann Wollen, Fühlen und Denken unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen und schließlich dann auch unser Körper im Wandel, in der Praxis des Lebens, das ausleben kann, was der Herr bewirkt hat. Und dabei wird die Treue unseres Herrn beschrieben. Und das geht im Blick auf diese Zielsetzung. Und diese beiden Menschengruppen, wenn ich sie nochmal so scharf differenziert nebeneinander stelle, haben völlig unterschiedliche Zielsetzungen. Der fleischlich-seelische ist aufs Diesseits ausgerichtet und er wird aber auch mit dieser Welt leider zugrunde gehen. Wer auf diese Welt baut, muss eben erleben, wie das jetzt schon im Herbst der Fall ist, dass diese Natur auch vergeht. Wer aber vom Geiste gezeugt ist, wer neues Leben aus Gott hat, der darf wissen, dass er ein herrliches Ziel hat, nämlich mit der Gemeinde dem Herrn entgegengerückt wird. Und ich denke, dass wir gerade in dieser Zeit diesen Ruf wieder deutlich erschallen lassen sollen. Ja, dass wir auch beten sollen und ich darf das hier bekennen, ich tue das immer wieder mit meiner Frau, auch wenn ich diese Katastrophen in dieser Welt miterlebe. Nicht? Denn das ist ja auch in diesem halben Jahr, wo ich nicht da war, passiert an äußeren Katastrophen. Ich habe jetzt mal die Innenlinie aufgezeigt. Ne? Das, was an schlimmen Hurricanes in den USA passierte. Dann dieses große Erdbeben in dem Kaschmirgebiet. Das ist doch grausam, nicht? Oder was da ständig im Irak passiert, oder jetzt wieder da in Jordanien, in Amman, dass wir mitbeten können, komm du bald, Herr Jesu. Aber das ist alles erst der Anfang der Wehen. Im äußeren Bereich, da wo es die Naturereignisse betrifft, ja, oder die kriegerischen Ereignisse, und auf der Innenlinie der Abfall und die Verführung. Am Ende dieses Äons wird also in der Ausreifezeit immer mehr deutlich, was in 1. Thessalonicher 5 steht. Die einen, die Kinder des Tages, werden immer mehr ins Licht hineingenommen und die Kinder der Nacht bleiben in der Finsternis, schlafen und sind unnüchtern. Und da möchte der Herr uns den Blick auf das Ziel immer wieder deutlich vermitteln. Nach droben schauen, da ist ja bereits unser Politema, unsere Heimat, ja, unser eigentlich geistliches Zentrum. Von dort wird der Herr kommen und wird auch unseren sterblichen Leib verwandeln. Darauf dürfen wir uns auch freuen, denn es gibt ja auch heute so mancherlei Anfechtungen, auch bei Eltern, Geschwistern, dass wir wissen dürfen, unser Herr wird einmal uns völlig neu gestalten. Geist, Seele und Leib so herrlich verändert, dass wir einen Herrlichkeitsleib haben, der dann nicht mehr anfechtbar ist, der nicht mehr sündigt. Darauf dürfen wir uns auch freuen. Aber noch leben wir in dieser Welt, wo wir angefochten sind, wo dieser Kampf zwischen Geist und Seele stattfindet, nach Galater 5. Diesen Kampf, die beiden sind widereinander. Gott hat das zugelassen. Wie können wir da, das werde ich morgen auch noch mal etwas näher ausführen, will es aber hier schon mit einbringen, den Sieg vollenden, wenn wir im Geiste wandeln. Wenn wir den alten Menschen im Tode halten, der immer wieder, auch wie es Luther gesagt hat, dieses Biest kann schwimmen, ja, immer wieder an Macht und Herrschaft denkt. Unser Herr hat uns erlöst, Gott sei Dank. Aber es ist auch ein Prozess, dass der geistliche Mensch wächst, ja. Kindlein, Jünglinge, Väter, bezeugt Johannes in dem ersten Brief, im zweiten Kapitel. Das sind Wachstumsstufen, dass wir nicht mehr Unmündige bleiben, die immer doch noch stark von der Seele her bestimmt werden, sondern wachsen und reifen bis hin zum Ziel. Und dass dann, was wir geglaubt haben, auch schauen dürfen. Jetzt leben wir noch im Glauben. Dann aber dürfen wir ihn schauen, wie er ist, und darauf dürfen wir uns freuen. Und dann dürfen wir auch wissen, dass Gott mit anderen Heilskörperschaften, mit Israel und mit der Völkerwelt, schließlich mit der ganzen Schöpfung zurechtkommt. Das macht uns getrost. Gott wird die alte Ordnung nicht nur wiederherstellen, sondern sie in einer ganz anderen, verherrlichten Weise, wenn er sein wird, alles in allem präsentieren können. Das ist etwas Wunderbares. Darauf dürfen wir uns freuen. Ja, damit bin ich am Ende. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Seelischer oder geistlicher Mensch hängt mit dem Substantiv zusammen, Seele und Geist. Und bei der Seele ist es nicht so ganz einfach. Da müssen wir immer wieder differenzieren. Die Frage war immer wieder, wer hat die Herrschaft bei uns? Wenn wir neues Leben aus Gott haben, ist es klar, möchte der Geist über die Seele wollen, fühlen, denken und den Körper die Herrschaft haben? Und dass nicht unser altes Wesen, seelisches Wesen, wieder zur Herrschaft kommt. Das wird immer wieder mal punktuell passieren. Oder wer kennt das nicht? Dass aber grundsätzlich ein geistliches Wachstum da ist. Und der Heilige Geist ist der, der uns durch und durch, und hier wird der Gott des Friedens so genannt, heiligt, damit wir dann auch diese Hoffnung und Gewissheit haben, ihm entgegengerückt zu werden. Und er ist treu. Er wird das Werk, das er angefangen hat, nicht liegen lassen. Gepriesen sei der Name unseres Herrn Jesu Christi und Gott, unser Vater, den wir lieben dürfen, zu dem wir Abba sagen dürfen. Amen.